Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Anleger haben den Kursrutsch von Anfang August schnell überwunden. Die großen Indizes in Europa und den USA haben ihre Verluste fast wieder aufgeholt. Vor allem neue Konjunkturdaten haben dazu beigetragen, aber nicht nur. Was hat die Erholung getragen? Wie geht es weiter? Sind die Turbulenzen ausgestanden? Fragen sich viele Anleger jetzt. Und wir stellen diese Fragen jetzt Uli Stephan von der Deutschen Bank. Er ordnet die aktuelle Lage für uns ein in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich weiß, du hast keine Glaskugel und kurzfristige Prognosen an den Märkten sind extrem schwer. Du magst die auch nicht. Trotzdem die Frage, war es das? Und vor allem, was ist da überhaupt passiert Anfang August?
Ja, Jessica, lass mich mal so anfangen. Kurzfristige Prognosen sind nicht schwierig, sie sind einfach unmöglich, weil wir alle natürlich nicht wissen, was morgen und übermorgen passiert. Mhm. Wir können immer nur Prognosen tätigen aufgrund des Informationssets, was gerade zur Verfügung steht. Und das kann sich natürlich jederzeit wieder ändern und dann muss man eben auch seine Gedanken neu sortieren. Ja, um zu sagen, ob es vorbei ist, muss man ergründen, was denn wirklich passiert ist. Mhm. Und da gibt's ja zwei Quellen, die immer wieder herangezogen werden. Das eine ist die amerikanische Notenbank in Person von Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach dem geldpolitischen Meeting hat Jerome Powell betont, dass der Arbeitsmarkt das wichtigste Merkmal sein wird für die weitere Geldpolitik. Und dann kam der Arbeitsmarkt eben in verschiedenen Formen über die Neuanträge auf Arbeitslosigkeit, über die Arbeitslosenquote, über die geringeren neu geschaffenen Jobs und so weiter und so fort, aber auch in der Komponente der Stimmungsindikatoren für das verarbeitende Gewerbe schlecht rein. Das hat dann sozusagen schon mal für, ja, nicht nur für Augenbrauen zucken gesorgt, sondern schon die Märkte durchaus bewegt. Und dann kam eben noch obendrauf die Bank of Japan, die den Zins etwas mehr, da reden wir tatsächlich nur über 0,05 Prozentpunkte, aber immerhin angehoben hat. Die Zinsdifferenzen wurden dann zur Fed größer, weil man eben spekuliert hat, oh, die Fed muss jetzt sehr aggressiv die Zinsen senken, da geht es am Arbeitsmarkt doch, wird es sehr schwierig. Die Bank of Japan geht in die andere Richtung. Es wurden die sogenannten Carry Trades, also die Geldaufnahmen zu niedrigen Zinsen in Japan und die Anlage anderswo, insbesondere auch im US-Dollar, die wurden ein Stück weit aufgelöst. Das hat dann zu den Turbulenzen geführt, sagt man. Ich glaube, dass auch viele Algorithmen hier am Zuge waren, die nämlich dann schlichtweg sich Zahlen angucken, Korrelation, Momentum etc. pp. Und dann eben reagieren. Deswegen hatten wir also zum Teil diese sehr, sehr heftigen Bewegungen. Ich erinnere nur nochmal daran, dass die Volatilität gemessen am VIX, also am Volatilitätsindex der Terminbörsen in Chicago, ja auf ein Niveau gesprungen ist, wie wir es nur gekannt haben aus der großen Finanzkrise oder der Corona-Pandemie. Also insofern war das schon eine außergewöhnliche Situation. Wir haben Gott sei Dank gesagt, dass man jetzt die Nerven behalten sollte. Wir haben nicht gesehen, ähnlich auch wie die Fed, die ja sofort diese Notzinsschritte abgelehnt hat und hat gesagt, aufgrund eines Datenpunkts werden sie hier noch nicht reagieren. Das haben wir auch so gesehen, dass sich fundamental eigentlich wenig geändert hat und haben gesagt, dann lieber in die Dips hinein kaufen, also schwächere Kurse dann mal zum Nachkaufen nutzen. Ob es deswegen völlig vorbei ist, weiß ich nicht. Wir haben danach gesehen, dass einige Indikatoren, gerade was den Konsum angeht in den Vereinigten Staaten, aber auch...
Lass uns vielleicht einmal kurz noch zurück zum Crash kommen, bevor wir nach vorne blicken, bitte.
Ich wollte ja nur sagen, warum es sich dann sehr schnell wieder erholt hat. Und das bitte. War eben, weil die Dienstleistungen und diese Daten aus dem Einzelhandel dann doch sehr gut gewesen sind. Mhm. Weil auch die japanische Nationalbank gesagt hat, also Notenbank gesagt hat, dass sie in die Turbulenzen hinein keine weiteren Zinsschritte unternehmen wird.
Aber nochmal kurz zurück zu diesen Turbulenzen. Crash habe ich ganz oft gehört. Ich glaube sogar Bild Online. Ich weiß es nicht, ob es auch in der gedruckten Ausgabe war. Wir haben ja schon mal über den Bild-Zeitungsindikator gesprochen. Also es wurde von dem Crash gesprochen. Auch seriöse Wirtschaftsmedien haben da ordentlich Stimmung gemacht. Es war schon so eine kleine Panik, aber eigentlich nur an zwei Tagen. Wenn man sich aber die wirklichen Zahlen anschaut und das, was da passiert ist an den Märkten, war es ja eigentlich kein Crash, sondern nur eine Korrektur, weil ich habe mal gelernt, ein Crash ist so ab 20-25% Kursrückgang. Wir haben am S&P 500 ein Minus von ungefähr 10% gesehen. Wenn ich mir jetzt die Tech-Werte angucke, okay, da sind es teilweise 20% und mehr, da kann ich vielleicht von einem Crash reden, aber ja nicht vom breiten Markt, oder? Also da war schon viel Emotion in der Berichterstattung und im Markt.
Ja, da war absolut viel Emotion, vor allen Dingen in der Berichterstattung, wie gesagt, im Markt. Nach meinem Dafürhalten auch viele Algorithmen, die da eine Rolle gespielt haben. Du hast völlig recht, wenn man sich etwas tiefer anguckt, dann sieht man, dass vor allen Dingen die Wachstums- und Technologiewerte verloren haben. Hier allen voran der SOX-Index der Börse Philadelphia.
Was ist das?
Ja, das ist ein Index, der sich vor allen Dingen mit Semiconductern, also mit Halbleitern oder Chipherstellern beschäftigt und eben nicht nur Herstellern, sondern auch Verkäufern, Distributoren, also Transport, also alles, was mit Semiconductor, mit Chips zu tun hat, ist in diesem Index enthalten und der ist tatsächlich um 25% gefallen, hat sich mittlerweile aber um 16% wieder erholt. Nur das ist so ein typisches Bild. Wir sehen, dass defensive Aktien sogar über dem Stand vor diesen Turbulenzen stehen, dass Value-Aktien praktisch plus minus null notieren, die Zykliker und vor allen Dingen die Wachstumswerte, die sind noch etwas hinten und da müssen wir sicherlich gucken, wie die nächsten Entscheidungen sind. Diese Woche guckt ja alles auf den Freitag und Jerome Powell und die Geldpolitik der Amerikaner.
Treffen von Jackson Hole.
So ja, ist es, genau.
Wenn du sagst Halbleiter, Semiconductor, da fällt mir natürlich gleich ein Nvidia ein. Die Magnificent Seven, unsere glorreichen Sieben, über die wir schon so oft gesprochen haben, da sind ja reichlich Tech-Werte, das sind eigentlich nur Tech-Werte dabei. Und die sind auch kräftig unter die Räder gekommen. Wie sieht's denn da aus?
Ja, da haben wir tatsächlich einen Rückgang schon seit Anfang Juli. Da haben die Magnificent um die 50% knapp drunter ihren Höchststand erreicht. Und dann wurde
year so... Year-to-date, oder? Das ist seit Jahresbeginn.
Year-to-date, Entschuldigung, ja natürlich Plus, seit Anfang des Jahres, nachdem sie ja auch schon ein sehr gutes Jahr davor hingelegt hatten. Aber da wurde so ein bisschen angefangen, in der Berichtssaison zu zweifeln, ob denn die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bedeutet, also in Netzwerke, in Cloud Computing, in Rechenzentren und so weiter und so fort, ob das denn sich wirklich auch trägt. Die Anleger warten auf Anwendungen, also wo sehe ich denn wirklich, wir erinnern uns ja noch, der Hype wurde sozusagen ausgelöst mit ChatGPT, als man die ersten Anwendungen auch auf seinem Smartphone hatte und jetzt fragt man sich ja, was ist denn in der Zwischenzeit passiert, wo sehe ich und wo erlebe ich es denn wirklich und wo wird denn die Produktivität gehoben, deswegen gingen die Kurse da schon seit Anfang Juli etwas zurück. Höchststand, wie gesagt, um die 50% year to date. Wir liegen aktuell bei den Magnificent Seven bei knapp 40%. Also auch da hat es sich mittlerweile wieder deutlich entspannt. Die Analysten, die Marktteilnehmer warten sicherlich mit Argusaugen auf Nvidia, die am 28.08. berichten werden.
Wir haben ja auch einen Podcast dazu aufgenommen zu KI und den Sorgen, die einige Anleger da hatten. Das lohnt sich vielleicht für unsere Zuhörer noch mal reinzuschauen. Ist auch erst ein paar Wochen alt, also ab in die Datenbank und recherchieren. Du hast gerade schon gesagt, und das haben wir auch in den Perspektiven to go mehrfach besprochen, dass du empfohlen hast, dass die Deutsche Bank empfohlen hat, in diese Dips, in diese Rücksechser hinein eher zu kaufen, anstatt Panik zu bekommen. Dazu wird man ja nie raten, und zu verkaufen. Es wäre natürlich immer total schön, wenn man am Tiefpunkt einsteigt und beim oder kurz vor dem nächsten Rücksetzer auf dem Hochpunkt wieder rausgehen würde. Das klappt aber leider nicht so. So einfach ist die Börsenwelt nicht. Du hast dir für die Perspektiven am Morgen deinen täglichen Newsletter jüngst angesehen, wie das so ist mit dem Timing. Erzähl, funktioniert's oder funktioniert's wirklich nicht?
Also Timing ist natürlich unglaublich schwierig, ich würde sagen unmöglich. Auch wir haben diese heftige Reaktion nicht kommen sehen, die dann tatsächlich ja am Freitag und Montag eingetreten ist. Nochmal, ich glaube, dass das viel mit Algorithmen zu tun hat. Wir haben aber dann gesagt, was sind denn wirklich die fundamentalen Daten, was hat sich denn wirklich geändert? Und es gab, Jessica, tatsächlich Broker, die zum Verkaufen geraten haben. Wir haben gesagt, nein, es hat sich da nicht so viel geändert und deswegen würden wir noch nicht unser Bild, unsere Prognosen, unsere Anlagestrategie eben komplett auf den Kopf drehen. Tatsächlich ist es so, da gibt es Studien, eine berühmte ist beispielsweise die Dalbar-Studie, die zeigen, dass man eine signifikant schlechtere Performance realisiert, in dem Moment, wo man an den besten Performance-Tagen eines Jahres nicht investiert ist. Und insofern sagt sogar diese Dalbar-Studie, dass man am besten immer investiert bleiben sollte. Das ist natürlich eine Frage auch des Risikoprofils, ob man das gerne machen möchte. Ich würde schon immer gucken, ob sich ein gewisser Trend herausbildet und sowohl nach unten wie nach oben und dann gucken, ob ich entsprechend handeln muss. Aber wie gesagt, rein wissenschaftlich betrachtet ist Timing fast unmöglich. Es gibt eben einige Studien, die unter anderem diese Dalbar-Studie, die dann sagen, man sollte einfach investiert bleiben.
Ja, und das Problem ist ja auch, wenn ich dann Panik bekomme und aussteige in solchen Turbulenzen, im Zweifel realisiere ich Verluste. Zumindest aber sind meine Gewinne schon ein Stück weit dahingeschmolzen und dann stehe ich am Rande des Börsenparketts und dann kommt die Erholung. Diesmal kam sie sehr schnell. Und ich muss im Zweifel ja auch zu höheren Kursen wieder einsteigen. Also das und Kosten wird es ja auch noch geben, also Ordergebühren und Co. Also es kann am langen Ende ein richtig teures Spielchen werden, wenn ich Timing versuche und es nicht aufgeht.
Ja, absolut richtig. Also zumal die besten Tage oft auch nach den schlechtesten logischerweise kommen. Aber Timing ist eine schwierige Sache. Ich glaube, man sollte sich wirklich überlegen, wie man strategisch aufgestellt sein möchte. Man kann dann versuchen, taktisch darum zu agieren, indem man sagt, da gibt es Trends, da gibt es besondere Sektoren, die gerade gefragt sind, wo Momentum drauf ist. Da gibt es Regionen, die gerade spannend sind. Das kann man sicherlich alles versuchen. Aber Timing, kurzer Zeit, rein und raus, das ist ausgesprochen kompliziert und ich glaube auch für Normalanleger geradezu unmöglich. Das machen vielleicht die Hochfrequenz-Trader, die aber ganz andere Möglichkeiten haben als unser einer.
Aber selbst diese Trader und vor allen Dingen auch die Daytrader sollen ja gar nicht so extrem erfolgreich sein. Also da hört man ja auch über oder liest Studien, dass die mal in Anführungsstrichen Glück haben, aber meistens doch vom Markt überholt werden.
Ja, das weiß ich nicht. Gibt sicherlich solche und solche. Allein über den Hochfrequenzhandel können wir sicherlich mal einen eigenen Podcast machen. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen und Studien zu, ob sie sich systematisch einen Vorteil verschaffen oder nicht. Das kann man sicherlich sehr intensiv diskutieren. Diese Händler platzieren ja bis zu 50.000 und mehr Orders pro Sekunde. Sie haben einfach einen Geschwindigkeitsvorteil und können beispielsweise dann, wenn Limit-Orders im Markt sind, also im Orderbuch stehen, die natürlich sehr viel schneller abgreifen, wenn sich Märkte stärker bewegen, als Anleger diese Limit-Orders wieder löschen können. Und insofern ist das natürlich schon ein systematischer Vorteil, der hier bei diesen Hochfrequenzhändlern liegt.
Schauen wir mal, nachdem wir jetzt ein bisschen die Vergangenheitsbewältigung betrieben haben, nach vorne. Wir hatten schon einige Konjunkturdaten, die ja auch die Erholung getragen haben. Wir hatten auch Inflationsdaten. Du hast schon angesprochen, das große Symposium der Fed in Jackson Hole. Alle Hoffnungen und alle Ohren und Augen sind auf Fed-Gouverneur Jerome Powell gerichtet. Man verspricht sich Hinweise auf eine bevorstehende Zinswende. Es gab auch eine Umfrage unter Fondsmanagern, war es, glaube ich, die du auch in den Perspektiven am Morgen zitiert hattest, dass die meisten professionellen Anleger eben wirklich erwarten, dass die Weltwirtschaft ein Soft Landing in den nächsten Monaten hinlegt. Das hört sich ja alles eigentlich ganz gut an. Haben wir das Schlimmste also vielleicht wirklich hinter uns? Geht es jetzt wieder aufwärts, vielleicht mit kleineren Mini-Rücksetzern? Bleibt es spannend? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen so Durchatmen an den Märkten und so ein bisschen, puh, das Schlimmste ist überstanden, aber man weiß es nicht.
Naja, wir haben sehr lange eben über eigentlich zu weit gelaufene, teure Märkte gesprochen, auch Märkte, die sehr stark dominiert waren, ausschließlich von den Magnificent Seven. Daher kommt ja dann auch der Name, weil es eben diese Aktien waren aus dem S&P 500, die besonders den Markt getrieben haben. Es waren eben nicht die 493 anderen Werte. Wahrscheinlich wird sich die Börse jetzt auf etwas breitere Beine stellen. Das würde ich auch für richtig halten, dass also wir auch eine gewisse Beachtung zumindest wieder von Werten sehen, die außerhalb dieser Magnificent Seven sind. Die Berichtssaison läuft recht ordentlich. Aber nochmal, der Markt guckt schon auf Jerome Powell am Freitag, 16 Uhr unserer Zeit wird er sprechen und erwartet sich dort eben Hinweise auf die weitere Geldpolitik, weil man dann da direkt natürlich festmacht, ob denn die amerikanische Konjunktur doch noch schwächer laufen sollte, wenn er hier ausgesprochen zurückhaltend reden wird, dass man eben doch noch in eine Rezession kommt, dass dann da die Unternehmensgewinne entsprechend drunter leiden werden. Also insofern wird man da sehr genau hingucken. Der Markt erwartet im September eine Zinssenkung von 25 Basispunkten mit 100% Wahrscheinlichkeit. Und es sind 25%, die immerhin immer noch 50 Basispunkte sogar erwarten. Bis zum Jahresende sollen es dann gut 4 Zinsschritte in den USA sein, also rund 1%. Punkt sollte der Fed Fund heruntergeschraubt werden. In Europa wären es 3 Zinsschritte. Also ich glaube, dass der Markt da vielleicht ein bisschen hochgreift, immer noch in den Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Inflation ist noch nicht vollständig bekämpft. Wir haben nach wie vor relativ hohe Inflationszahlen auf der Seite der Dienstleistungen. Wir sehen entsprechende Lohnerhöhungen und wir haben natürlich immer noch das Risiko des Mittleren Ostens mit höheren Ölpreisen über den Märkten schweben. Also insofern würde ich da noch nicht komplette Entwarnung ausrufen, sondern es kann sein, dass die Geldpolitik auch nochmal enttäuscht und die Märkte dann auch volatiler reagieren werden.
Aber dann können wir ja bei möglichen Rücksetzern vielleicht alle noch mal ein bisschen nachkaufen.
Das kann man sicherlich tun, Jessica, solange sich, wie gesagt, die Fundamentaldaten nicht grundsätzlich ändern. Wir sehen, dass wir nicht, und davon gehen wir aus, in eine schwere Rezession in den USA kommen. Die gute Nachricht ist ja, dass die amerikanische Notenbank durchaus ein Polster aufgebaut hat, um die Zinsen senken zu können, die europäische natürlich auch. Die nächsten Zinsschritte werden nach unten gehen. Die Frage ist, wann und wie schnell, aber sie werden nach unten gehen und das wird natürlich dann mit einem gewissen Timelag, aber es wird dann der Wirtschaft helfen und insofern ist mir dafür die nächsten 18 Monate nicht zu bange.
Das klingt wunderbar, das wollte ich hören. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.